Hallo, es ist schön, euch zu sehen. Ich war auch eine Weile weg. Ich war am Bodensee ein paar Tage, habe das dort genossen und Urlaub gehabt. Und jetzt bin ich wieder da und seit einer Woche suche ich den Herrn und suche auch, mich vorzubereiten und bin ihm begegnet. Und er hat mir ein Wort für heute gegeben. Und ich will euch grüßen, wie das Paulus gemacht hat. Er hat die Gemeinde in Philippi gegrüßt. Wisst ihr wie? Es fängt mit G an. Gnade sei mit euch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Wisst ihr, was das ist, was wir da haben, wenn wir ihn haben? Was ist denn das für eine Gnade? Was ist denn das für ein Frieden? Das ist ja manchmal, ich habe es oft gehört, einfach wie so eine Floskel, ja, die man so hört, die steht fast vor jedem Evangelium. Aber was für ein heiliger Gruß. Ich erinnere euch daran, der Herr ist mit euch. Gott ist mit euch, er ist mit mir, er ist mit uns. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Und das ist ein Gruß, der ja immer wieder vorkommt, der nicht einfach nur so geschieht, sondern dass wir Berührung kommen mit dem Herrn. Und ich möchte, wir haben eben gebetet. Bevor ich einsteige, die Predigt heute, ich will euch das Thema nennen, heißt, Gott will das gute Werk in uns vollenden. Philipperbrief, ja, das gute Werk ist begonnen. Das gute Werk, das er in uns begonnen hat, will er vollenden. Darüber werde ich sprechen. Und es wird um verschiedene Abschnitte aus dem Philipperbrief gehen. Und bevor ich das tue, das hat mir Gott aufs Herz gelegt, möchte ich euch nochmal einladen, kurz still zu werden und euch das auch bewusst zu machen, ja, dass er mit euch hier reingekommen ist, weil er hier schon ist. Und dass wir uns nochmal öffnen. Und ich möchte mich auch mit ihm in Verbindung setzen und einfach einen Moment, einen kleinen Moment auf den Herrn warten und mich öffnen, mich anschließen an den Gnadenstrom. Jesus, danke, dass du hier bist. Und du weißt, wie wir hierher gekommen sind. Und du weißt, was jeder von uns so mitbringt und was wir fühlen, wonach wir uns sehnen. Ganz bestimmt nicht nach irgendeinem Vortrag. Herr, mit dir in Berührung kommen ist manchmal gar nicht so einfach. Du unsichtbarer und guter Gott. Bitte hilf uns, uns mit dir zu verbinden und eben das zu verstehen, dass dein Heiliger Geist uns berühren möchte und erfüllen möchte. Wir laden dich ein. Ich bitte dich, gebrauche mich, was ich jetzt sage. Ohne dich kann ich da gar nichts machen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Antworten geben willst auf tiefe Fragen, die uns bewegen. Ja, dass du sogar die Sehnsucht in uns stillen willst. Und ja, du sollst das Ziel unserer Sehnsucht sein und was du für uns vorbereitet hast. Das gute Werk, Herr. Wir wollen da hineinkommen und darin wachsen und bitten dich um deine Hilfe. Herr, wir danken dir. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Ja. Das sind spannende Zeiten, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Spannende Zeiten, wenn man in der Gegenwart Gottes ist und eigentlich die ganze Bibel offen ist. Ich hatte keinen Themenvorschlag oder Alex hat mir das freigelassen, worüber ich predigen darf. Und dann steht man da und fragt Jesus, was ist denn jetzt dran für die Gemeinde? Was ist jetzt dran in dieser Sommerzeit? Was liegt auf deinem Herzen? Und für mich war das so herrlich, wie dann der Philipperbrief rausleuchtete und ich nun dieses Thema habe, dieses gute Werk, das Gott in uns vollbringt. Und bevor ich in diese Textabschnitte reingehe und uns aus dem Philipperbrief lese, wollte ich euch fragen, was wisst ihr über die Gemeinde, an die Paulus schreibt, die Gemeinde in Philippi? Was wisst ihr darüber? Vielleicht gibt's ja Leute, ich hatte eigentlich gar nicht vor zu fragen, aber was wisst ihr über diese Gemeinde? Irgendeine kleine Information, die wir wissen über die Gemeinde, an die Paulus schreibt. Es war die einzigste Gemeinde, von der er sich unterstützen ließ, auch finanziell. Ja? Was wissen wir noch? Die erste, wo? Es war die erste Gemeinde, die auf europäischem Boden gegründet wurde. Was wisst ihr noch? Ich erlaube mir mal zu fragen. Es ist ja spannend, ja, wenn wir jetzt hören, der Philipperbrief. Ja. Paulus hat den Brief aus dem Gefängnis an diese Gemeinde in Philippi geschrieben. Ja. Es war ein Liebesbrief an die Gemeinde. Das kann man wirklich so formulieren. Ja. Ja, und um noch ein paar weitere Informationen euch zu geben, ich danke euch. Wie gesagt, es war die erste Gemeinde, die Paulus auf dem europäischen Boden gegründet hat, die Gemeinde in Philippi. Und das Besondere war auch, es war gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 16. Und zur Zeit des Paulus war Philippi eine wichtige römisch geprägte Handels- und Militärstadt. Paulus hatte eine besondere Verbindung zu dieser Gemeinde und einen regen Austausch mit dieser Gemeinde. Und das hatte auch seine Geschichte. Diese besondere Beziehung war wahrscheinlich entstanden, weil er mit dieser Gemeinde besondere Sachen auch erlebt hat. Und eine oder zwei Dinge, die ich auch in meiner kleinen Recherche gefunden habe, war eben, vielleicht habt ihr mal von Lydia gelesen, ja? Der Lydia und dem Gefängniswärter. Das sind so zwei Begebenheiten, die Paulus mit dieser Gemeinde erlebt hat. Lydia war eine Purpurhändlerin in Philippi und sie war Heidin und sie hat sich als erste bekehrt. Als erste dieser Gemeinde, eine Frau, die sich dort bekehrt hat. Und das war für Paulus ein besonderes Erlebnis. Und natürlich führte es auch zu Konflikten, können denn die Heiden jetzt auch dazu gehören. Da gab es viele Juden, die da schon Probleme mit hatten und dieses Umdenken stattfinden musste. Aber für Paulus war es ein besonderes Erlebnis. Und außer ihr gab es noch das Geschehnis im Gefängnis. Ihr wisst, dass Paulus, ich sage immer um Silas, habe ich immer gedacht, nee, mit diesem Fall Timotheus, im Gefängnis saß, in der Zeit, als er den Brief schrieb. Und es gab diese Begebenheit mit dem Gefängniswärter, dass sie gefangen waren und nachts, oder sie machten Lobpreis im Gefängnis. Und die Mauern, Grundfesten, so sagt die Bibel, waren erschüttert und die Gefängnistüren sind aufgegangen. Und der Gefängniswärter hatte das gesehen und wollte sich umbringen, weil das hätte seinen Tod eh bedeutet, wenn die Gefangenen geflohen sind. Und so hat Paulus ihm zugerufen, nein, tu dir nichts, wir sind alle noch da. Und dann hat er mit ihm gesprochen und sie hatten Gemeinschaft und dieser Gefängniswärter und seine ganze Familie haben sich bekehrt und sind Teil dieser Gemeinde geworden. Und das sind ja besondere Begebenheiten, die Paulus verbinden, die wir einfach mal so im Hinterkopf haben können, wenn wir diesen Brief jetzt hören. Und ja, obwohl sich Paulus im Gefängnis befindet, benutzt er den Brief, um die Gemeinde zu ermutigen, ihren missionarischen Auftrag in dieser Stadt wahrzunehmen. Und ja, er wollte sie auch durch den Brief ermutigen, dass sie eins sind, dass sie einmütig in ihrem Glauben sind. Und es gibt zu dem Brief, kann man sagen, zwei Schlüsselworte, die da ganz bedeutend sind. Das ist die Freude, kann man sagen, die immer wieder betont wird, die Freude am Herrn. Freut euch, nochmal sage ich, freut euch, kommt davor. Und das zweite ist Christus, das Paulus ganz klar, da gibt es den sogenannten Christus-Hymnus, wo Christus beschrieben wird, also wo Christus eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ja, man sagen kann, es ist auffällig, wie oft und intensiv Paulus innig von Christus redet. Der Glaube ist eine innige Beziehung zu Jesus. Der Glaube ist eine innige Beziehung zu Jesus. Das sollte doch für uns auch so sein, nicht wahr? Das sind mal ein paar Gedanken zu dem Philipperbrief. Und jetzt möchte ich euch lesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, starte ich hier mit dem Vers, ja, ich kann jetzt mal bei eins starten. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus, Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Und ich lese jetzt Lutherbibel. Lutherübersetzung ist einfach die, mit der ich aufgewachsen bin. Es gibt noch schöne andere Übersetzungen. Ich bin mal mit Luther unterwegs. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft, und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid, also rein und unanstößig, für den Tag Christi Jesu, Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Christi, durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Also, ich habe den Vorteil, dass ich natürlich über diesen Worten und über diesen Abschnitt meditiert habe und da wirklich hineingegangen bin und ja, mir jeden Satz angeschaut habe. Und man kann da so schnell drüber weglesen, ja, das sind jetzt so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, man liest die Bibel, man liest so einen Abschnitt und irgendwie bleibt gar nichts hängen. Das ist irgendwie, ja, so eine Paulussprache und ist jetzt auch Luther. Es gibt wirklich schöne Übersetzungen, die helfen dann auch, dass man das noch eher begreifen kann. Aber eins kann ich euch jetzt einfach bezeugen, als ich es las, und Gott bat mir, die Augen zu öffnen, da fing plötzlich jedes an, ihr Wort anzuleben, ja. Also, selbst wenn Paulus hier beginnt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten, da habe ich gedacht, boah, meint er das wirklich ernst? Hat er so eine Liebe für seine Gemeinde, dass er alle Zeit dafür die betet, Gott ist mein Zeuge, mäßig, dass er wirklich so eine Liebe hat für diese Gemeinde und diese Leute, sich aus dem Gefängnis an sie erinnert, mit so einer Verbundenheit. Und er tut das mit Freuden. Und er betet für die Gemeinschaft am Evangelium, also am Wort Gottes. Das hat mich bewegt. Ich sage, Paulus, wo hast du das denn her? Wo hast du denn diese Liebe her für die Gemeinde? Was ist denn da bei dir passiert? Und das hat mich bewegt. Wie er betet. Und da wuchs eine Sehnsucht. Und dann wurde es konkret und dann fing hier buchstäblich bei mir in meiner Bibel schwarz gedruckt Buchstaben an zu strahlen. Das sind Schwarzdruck, aber sie strahlten. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, in manchen Übersetzungen das gute Werk des Glaubens, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und dann kam eine Frage, Gott, welches gute Werk hast du denn begonnen? Des Glaubens bei mir. Ich würde gern mehr darüber wissen, über das gute Werk. Was ist denn das gute Werk, das du in mir begonnen hast? Und wenn wir jetzt die Geschichte von Philippi sehen und wie es entstanden ist, dann sehen wir so ein bisschen schon konkret, was da passiert ist. Da ist ein gutes Werk begonnen in einer Stadt voller Heiden, die nichts von Gott wussten. Das gute Werk ist begonnen, da sind Menschen hingegangen und haben das Evangelium gepredigt, ihre Liebe zu Gott weitergegeben. Und dann begann ein gutes Werk. Und es entstand eine kleine Gemeinde, eine sehr kleine Gemeinde. Und die haben zusammengehalten und eine Liebe Gottes empfangen und geübt und haben das weitergegeben. Und so entstand ein gutes Werk, dass Gott so heilig, so wertvoll sein muss. Und ich fragte Gott, kannst du noch Näheres sagen? Was ist denn dieses Werk konkret, das du da tust? Und er führte mich zum zweiten Kapitel. Und beschrieb, und dann las ich weiter, und da steht, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Und dachte ich, aha, das gute Werk geht in diese Richtung. Ich dachte, wow, ist Ermahnung in Christus. Warum nimmt er die Ermahnung zuerst hier? Ja, brauchen wir diese Ermahnung? Aber dann in Christus macht das Sinn. Ist Trost der Liebe. Seid ihr schon mal durch Liebe getröstet worden? Wisst ihr, was für eine Kraft in der Liebe ist? und wie sie tröstet, wenn ihr in Nöten seid und wie sucht man danach. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen hier rumlaufen in dieser Stadt und auch in unserer Gemeinde, die sich eigentlich nur danach sehnen, geliebt zu werden, wahrgenommen zu werden und ja, getröstet zu werden durch Liebe, die echt ist und nicht geknüpft an Bedingungen, die man erfüllen muss, sondern einfach geliebt zu werden, ist Gemeinschaft des Geistes das gute Werk, das er hier beginnt, begonnen hat, will er vollenden. Er will, dass wir eine Gemeinschaft mit dem Geist haben, dass wir lernen, das ist ja auch so ein Geheimnis, wie geht denn das, wenn nicht Christ war, wie macht ihr das mit dem Geist jetzt hier, Verbindung aufnehmen, ja? Wenn ich hier stehe und stille halte und bete, was passiert denn da? Was passiert da anderes, als ich sage, Gott, ich brauche dich. Ich öffne mich, hilf mir, füll du mein Herz. Wie er das dann macht, ich kann es euch nicht erklären, aber er tut's. Ja, wenn ihr euch sehnt nach dem Geist Gottes und mit ihm Verbindung haben wollt, dann sagt es ihm und er macht das einfach und erfüllt euer Herz so gerne. Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, spricht er zu dieser kleinen Gemeinde, dass ihr eines Sinnes seid. Ich frage euch, sind wir eines Sinnes hier? Was ist denn eines Sinnes sein? Das sind Dinge, die ich dann spannend finde. Ich glaube, es sind sehr viele Sinne unterwegs, ja. Wir haben sehr viele Sinne hier, die unterwegs sind. Und eines Sinnes heißt sein, das heißt, dass ich glaube, das ist auch eine Gnade nötig, dass wir wirklich merken, hey, wir gehören zusammen und wir dürfen uns nicht in den Rücken fallen. Und selbst wenn wir noch so unterschiedlich sind, eines Sinnes sein heißt, da muss uns Gott helfen, dass wir empathisch sind. Dass wir die Fähigkeit von Gott bekommen, uns in einen anderen hineinzuversetzen, der eben anders ist, als ich bin. Und dass ich ihn so stehen lasse. Eines Sinnes heißt für mich, dass ich wirklich, ja, ich glaube im Sinne Christi bin und die Menschen so sehe, wie er sie sieht. Und dann einfach auch, ich glaube, dass wir eines Sinnes werden, wenn wir ein gemeinsames Anliegen haben. Wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, können wir eines Sinnes sein, als wenn wir 20 verschiedene haben. Und was ist das gemeinsame Ziel, das uns heute Morgen hier verbindet? Wenn nicht, dass wir wachsen in Erkenntnis und dass wir im Liebe üben wachsen und dass wir... Ich glaube, ihr könnt da weiter selber füllen, ja. Eines Sinnes sein, dass wir werden, eine ganze Predigt darüber zu halten, was es bedeutet, eines Sinnes zu sein. Weil ich glaube, dass es in der Welt, wenn wir mal von der Welt und den Heiden oder von eben den Menschen, die Gott nicht kennen, reden, es gibt so viele Dinge, in deren Sinne man sein kann, unterwegs sein kann. Und es gibt so vieles, wonach man sich ausrichten kann. Und das Geheimnis eben, dass wir wirklich mit unserer Unterschiedlichkeit eins werden können, das finde ich spannend. Und natürlich, wenn dann steht, einer achte den anderen höher als sich selbst, das ist so eine Übung. Ich glaube, da muss uns Gott helfen. Und wenn ich lerne, auf das zu schauen, was der andere braucht, das ist so gut. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, entschuldigt. Ach, Jesus, hilf. Und ich dachte, Mensch, das sind so schöne Werke, die er da uns beginnt, wenn ich euch Mut machen kann, diese Dinge zu meditieren und zu schauen, wie ihr ganz konkret in diesen Dingen wachsen könnt. Und dann dachte ich, Gott, aber wo ist denn das Ziel des guten Werks? Wenn du es vollenden willst, was ist denn die Vollendung dieses Werkes, das du begonnen hast? Was hast du vor? Und führte mich wieder weiter, weiter zu blättern und ich kam zu dem dritten Kapitel, Vers 12. Da steht bei meiner Bibel oben drüber das Ziel. Da dachte ich, oh, das passt, gucke ich mal. Und da sagt Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich sag mal hier meine lieben Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis meiner himmlischen Berufung, Gottes in Christus Jesus. Das gute Werk, das Gott in der Gemeinde begonnen hat, in Philippi und wohl hier auch bei uns, dieses gute Werk, Da gibt es einen Siegespreis und da gibt es eine himmlische Berufung. Ich glaube, dass wir als Gemeinde eine himmlische Berufung haben, die Gott begonnen hat, die er vollenden will, in die er uns hineinbringen will. Dass wir genau wie Philippi eine Gemeinde in dieser Stadt sind, ja, die Gott gebrauchen möchte, und er möchte uns auch erinnern, wie Paulus, jetzt durch Paulus, an den missionarischen Auftrag, den wir haben, wie vorhin erwähnt, und auch daran, dass wir einmütig an dieses Werk gehen, also gemeinsam. Und dass wir also wirklich diesem Ziel, dieser himmlischen Berufung in dieser Stadt, ein Licht zu sein, ja, ein Liebesbrunnen, wo Menschen sich erfrischen können. Ja, das ist unser Auftrag. Nicht allein in diesen Räumlichkeiten, sondern da, wo wir hingehen. Und diese himmlische Berufung ist nicht nur eine für die ganze Gemeinde, sondern auch für jeden Einzelnen von euch. Und so ist das gute Werk, das er begonnen hat, eines für die Gemeinde, aber auch eines im Leben von jedem Einzelnen von euch. Hat Gott ja ein gutes Werk begonnen. Und er möchte euch da hineinbringen. Er möchte euch die Augen öffnen für dieses Ziel. So dass ihr auch wie Paulus sagen, oh, ich würde es schon ergreifen. Ich würde es gern schon sein. Ich würde gerne schon mit, dass meine Hände diese Kraft haben. Als ob ich es schon ergreifen könnte, will ich es tun. Und danach greifen und meine himmlische Berufung hineinkommen. Kann ich so ein wenig die Sehnsucht in euch wecken, da hineinzukommen? Habt ihr auch Lust, dieses Ziel als Gemeinde und einzeln auch zu ergreifen? Es, wollt ihr das auch? Manche Gemeinden sagen, Amen. Wisst ihr? Also, Amen heißt einfach, so sei es, ja. Ich wünsche mir das. Und ich wünsche mir, dann auch immer von Gott, dass ihr mir konkret zeigt, was das heißt. Das ist jetzt alles hier so symbolisch und manchmal so fromm alles noch. Und ich habe dann zu Gott gesagt, oh Gott, gib mir mal ein Bild. Du hast zu deinen Jüngern auch immer Bilder gegeben. Ja, Bilder helfen einfach, dass man auch versteht, wovon wir da reden. Und ich saß gestern Morgen in einer Kirche. Ich gehe morgens immer gerne in die Andacht einfach sehr früh in eine Kirche, eine Landeskirche mit Orgel und so. Und ich saß vorne an einem Klavier und habe gespielt, Lobpreis gemacht, gesagt, Gott, ich brauche für die Predigt noch ein Bild. Bitte hilf mir. Und dann schaute ich so nach hinten und sah diese große Orgel da oben stehen und dachte, wow, das ist eigentlich, ich bin ja seit 7 Jahren, 8 Jahren in dieser Kirche und länger und bete dort, aber ich habe noch nie die Orgel gesehen. Auf einmal sah ich die Orgel da stehen. Dachte, wow, das ist ein tolles Instrument. Und dachte, Gott, was ist denn jetzt auf einmal mit der Orgel? Warum sehe ich die denn jetzt? Und gesagt, ja, ist das nicht ein schönes Instrument? Sehr groß. Ja, also für Leute von euch, die keine Orgel mögen, das Bild wird hinken, aber lasst euch mal mit hineinnehmen. Und dann sage ich diese Orgel und sage, Gott, was ist denn das jetzt? Was ist das Bild da dran? Ich wusste genau, da ist ein Bild drin. Und er sagt, ja, ich bin Orgelbauer. So wie wenn Gott, also wenn ich sage, Gott sagte, dann versteht mich richtig, ich versuche zu hören und ich nehme in meinem Herzen deine Stimme wahr, wie meine Gedanken. Und manchmal habe ich das Gefühl, ganz konkret an dem Ergebnis, ja, das muss Gott sein, der da redet. Und ich hörte diese Stimme, ja, Matthias, ich bin Orgelbauer und ich möchte gerne hier in Marburg eine riesen Orgel bauen, ja, mit ganz vielen Registern und mit ganz viel Volumen. Und ich brauche ganz viele Orgelpfeifen, ja, die baue ich mir alle. Und ich hatte das Gefühl, dass er sagt, Matthias, und ich bin dabei, ein gutes Werk zu bauen. Eine Orgel in Marburg, die besteht nicht nur aus euch als Ansgar, sondern ich will sämtliche Register ziehen. Ich will ganz viele Gemeinden damit hineinnehmen. Und ich habe ein Konzert vorbereitet und ein Stück geschrieben. Das kann kein Mensch spielen, aber ich kann das. Und ich möchte die Orgel hier in Marburg bauen und brauche eure Hilfe, weil ich möchte mit euch spielen. Ich möchte, dass jeder von euch ja seinen Platz findet hier. Das sind so Holzkästen in dieser Orgel, wo dann verschiedene Sorten, das ist welche aus Metall, ganz kleine Pfeifchen und viele dahinter, die sieht man gar nicht. Dieser ganze Kasten voll mit Pfeifen, die siehst du gar nicht. Siehst du vorne nur eine Reihe, dahinter sind ganz viele noch weitere. Und dann gibt es welche aus Metall, die sind einfach gigantisch, die werden nur mit den Füßen gespielt, die kann man mit den Fingern nicht spielen. Und es gibt welche, die sind also so unterschiedlich, vielfältig. Auf einmal habe ich mir diese Orgel angestaut und geschaut. Und weißt du, wie die funktioniert? Weißt du, wie eine Orgel funktioniert? Ich bin kein Orgeltechniker, aber ich weiß, dass sie mit Luft funktioniert. Dass ein Luftstoß nötig ist, damit diese Orgel funktioniert. Das heißt, jede dieser einzelnen Pfeifen muss angeschlossen werden an einen Blasebalg. Früher waren das Blasebalken und da musste arme Kerle dann während der Musik immer treten. Und man hörte das auch, wenn dann Pause war. Und heute gibt's natürlich Gebläse, ja. Und dann nehme ich wahr, wie der Heilige Geist grinst. Und weißt du, wie meine Orgel funktionieren wird? Ich brauche keine Schläuche. Na doch, ihr braucht Schläuche. Aber die Schläuche müssen angeschlossen sein an was? Das Interessante ist, es kommt aus dem Mund Gottes. Er bläst hinein. Er wird sie spielen, diese Orgel. Und er wird Töne erzeugen, die sind unglaublich, ja. Und zwar nicht nur aus einer dicken Pfeife, die der Prediger ist, wie ich nämlich hier heute. Und ihr würdet nur einen Ton hören, ja. Oder. Ich bin nur ein Ton. Aber ihr alle, ja. Das allgemeine Priestertum, ja, ihr alle seid berufen, dass Gott euch spielt und dass er euch gebrauchen möchte und dass was nötig ist, mein Ziel heute ist, himmlische Berufung, dass wir angeschlossen werden an Gott, wie auch immer das dann geht, dass wir uns anschließen an den Heiligen Geist und sagen, Jesus, ich weiß nicht, wie das geht, aber hilf mir, dass wir uns dafür öffnen und einfach mal warten und dann, dass auch jeder von uns da dran kommt, dass wir in Berührung kommen mit unserer Berufung. Ja, dem Ziel. Was hast du denn eigentlich mit mir vor? Also ich möchte mich nicht dahinstellen und predigen. Übrigens auch habe ich ihm das oft gesagt. Ich will gar nicht predigen. Wenn ihr wüsstet, was es mich heute Morgen schon gekostet hat, weil ich es einfach anstrengend finde, weil Gott mir natürlich, ich habe so oft ausformuliert. Ich habe heute nur eins ausformuliert und das ist die Einführung so mit Philippa so ein bisschen. Aber ansonsten erwartet er von mir, Matthias, ich bin improvisiert, ich mache das ohne Noten und ich hätte so gern die Noten gehabt, aber er hat sie mir nicht gegeben. Er sagt, ich möchte dann spielen und ich möchte das dann tun, wenn es soweit ist und ich gebe dir das nicht vorher. Und ich sage, ach Jesus, manche Pastoren machen das, manche werden so herausgefordert, aber ich finde es auch schön, wenn er dann redet und wenn er hilft und spielt. Und habt ihr das Bild denn verstanden? Und dieses Bild ist natürlich auch spannend, weil es euch anspricht. Fühlt ihr euch angesprochen? Es ist ja jetzt die Frage, okay, du willst mich anschließen, in welcher Sektion bin ich denn und wo gehöre ich denn hin? Wo willst du mich denn jetzt gebrauchen? Ja, also ich möchte eigentlich, was ich so sehe vorne, jetzt eigentlich, ich sehe gar nicht meinen Platz, aber Gott hat einen Platz für einen jeden von euch. Interessanterweise hatte ich schon mal hier so ein Bild mit, wissen nicht, wer da war, mit Töpfen und verschiedenen Schüsseln, Berufungen. Gott hat ja schon eine Idee. Aber was bin ich denn jetzt für ein Gefäß? Was für eine Pfeife bin ich denn? Ich dachte es ja auch. Entschuldigung. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Er will uns aufreihen wie die Orgelpfeifen. Ist ja auch nicht so ein schönes Bild, gell? Aber Jesus, ich glaube, er ist mit ganz viel Humor unterwegs. Also er ist der. Ich habe das Gefühl, wenn ihr wüsstet, wie viel Humor Jesus hat und wie er uns in die Freude hinein locken will und euch jetzt Mut machen will. Hey, ich möchte euch hungrig machen nach diesem Ruf Gottes und dass ihr euch heute anschließt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde auch sehen, was noch nicht stimmt. Ich hatte ein weiteres Bild, dass er dann sagt, ja Matthias, ich habe beim Orgelbau ein paar Probleme, weil ich war eigentlich schon weiter, nur ich hatte das Problem, ich konnte halt noch nicht losspielen und es war halt noch nicht alles connected, nicht alles verbunden und manche Pfeifen waren so lange nicht benutzt worden, die sind schon lange nicht mehr da, die sind schon wieder weggelaufen. Die haben einfach Füße gekriegt und jetzt sind sie irgendein Treppengeländer oder sowas. Die sind Gartenpfosten, was weiß ich, für Stemmeisen, sind ja auch schöne Benutzungen, weil eigentlich hatte Gott vorgehabt, mit ihnen Musik zu machen, die man weithin hört. Und ich hoffe, dass ich Menschen, die wieder gegangen sind, dass sie einen anderen Platz gefunden haben, wo Gott sie spielen kann. Aber ich glaube, dass manche so frustriert sind, weil Gott sie nicht benutzt hat, weil Gott gar nicht weiß, weil sie nicht wissen, wo Gott sie gebrauchen möchte, dass sie verzweifelt irgendwie gedacht haben, ja, wenn ich hier nie angespielt werde, was soll ich denn dann hier? Da kann ich auch wieder weggehen. Also, versteht ihr? Und ich das Gefühl habe, dass Gott sagt, ich weiß um diese Not, aber ich will das ändern. Ich will euch alle ansprechen, ich will euch wiederholen, sammeln, anschließen und ich will dieses Konzert vorbereiten. Und das ist die Vision, das ist das Ziel, das Gott uns hier gibt und das er euch heute sagt. Er hat vor, hier sehr bald in dieser Stadt ein Konzert zu veranstalten, das alle von den Socken haut. Kein Orgelkonzert, das je gegeben hat, ist vergleichbar mit dem, was er vorhat. Er will in seiner Vollmacht, in seiner Liebe zeigen, was er für ein Organist ist. Und da ist Gänsehaut, ist da gar nichts dagegen, ja, was ihr dann kriegt. Das ist einfach, wo man auf den Boden fällt und sagt, Gott, das ist doch nicht möglich, hier bei uns. Und so möchte er uns gebrauchen und es ist tatsächlich so. Es wird nicht in der Ansgar alleine sein. Wir sind eine Sektion in dieser Orgel, aber er will die ganze Orgel benutzen. Er will jede Gemeinde in der Stadt gebrauchen und anschließen an den Heiligen Geist. Und dann soll der Geist da eine Musik machen, die hört jeder nicht, Christ. Ich sage euch, die Orgel ist so laut. Ich habe an diesem Morgen, als ich die Orgel sah, mich dahingesetzt und gesagt, Jesus, meinst du, ich kann auch mal spielen? Ich erlaube mir das immer morgens 6 Uhr nicht, weil das dann die Nachbarn und so. Markus Rahn, jetzt wisst ihr, welche Kirche, Entschuldigung. Also auf jeden Fall habe ich mich dann oben an diese Orgel gesetzt, die Erlaubnis hatte ich. Und dann saß ich da und dachte, wow. Und dann habe ich diese Register, ja, und welche ziehe ich denn jetzt? Dann habe ich einen gezogen, und war so ein hoher Ton, und ich dachte, oh, das ist zu laut, wieder rein. Und dann habe ich irgendwelche Bässe gezogen. Und ich sage euch, die Musik, die da rauskam, es war so ungewohnt, auch mit den Füßen jetzt zu spielen und diese Töne. Und ich habe angefangen zu spielen und ich bin selber überwältigt gewesen von diesen Klängen. Und ich hatte das Gefühl, wie kann ich euch, ich würde am liebsten euch das jetzt vorspielen, wie schön eine Orgel sein kann. Und ich trinke nochmal was. Oh Jesus. Ich glaube, Gott hat sich riesig auf diesen Morgen gefreut. Ich habe das so mit Gott ein kleines Geheimnis, wenn ich durch die Stadt laufe. Kennt ihr das? Die Sonne scheint und ihr lauft durch eine Schattengegend. Und es ist eigentlich schattig, weil ihr lauft gerade im Schatten. Und auf einmal blitzt von irgendwo ein Fenster und die Sonne reflektiert und trifft euch. Ganz überrascht, manchmal fahre ich Auto und denke, ups, bin ich geblitzt worden. Aber nein, es war die Sonne, die reflektiert von irgendeinem Fenster. Und das ist so ein kleines Geheimnis zwischen mir und Gott. Das darf ich es überhaupt sagen? Ich darf, weil ich euch auch, ich möchte es euch einfach auch sagen, dass Gott sich wünscht, uns zu zeigen, wie lieb er uns hat. Und manchmal gibt er uns kleine Zeichen. Und für mich ist das so ein Zeichen, wenn das Blitzen kommt, ist das der Augenblick, wo er gerade mich anlächelt und mir sagt, hey, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Ich denk gerade an dich. Also wie oft im Tag verliere ich diese Verbindung zu Gott und brauche wieder eine kleine Hilfe, um an ihn dran zu kommen. Was nützt mir eine Stunde stille Zeit am Morgen, wenn ich am Tag hier völlig abdrifte in so viel Ablenkungen? Und er schenkt diese kleinen Blitzer, diese kleinen Reflexionen, um mir zu zeigen, ich sehe dich, auch wenn du im Schatten bist, ich sehe dich und ich segne dich und ich habe dich lieb. Und eben bin ich gerade hier zurück zum Wasser und dann bin ich hier so, da habe ich gerade, wurde ich erinnert. Und ich glaube, dass Gott euch so gerne überraschen möchte, eine Alltagsliebe in euer Leben reinbringen will, die euch einfach überwältigt. Weil Gott liebt uns und das ist nicht eine Floskel. Wir sind gesegnete Glückspilze, die kann ich euch nicht beschreiben, ja. Und er hat etwas vorbereitet, dass ich die Worte dafür nicht habe, was er in unserer Gemeinde tun will und in unserer Stadt. Und ich glaube, die Verfolgung, in der wir leben, ist nicht durch Römer und irgendwelche Herrschaften. Was sind denn unsere Verfolgung? Was ist unsere Bedrängung? Wo ich euch Mut machen darf, jetzt wieder Paulus seine Gemeinde. Wozu darf ich euch Mut machen? In welche Bedrängnis sind wir denn? Bitte, sagt was. Seht ihr Bedrängnis, in der wir sind? Unsere Beschäftigung, eine beschleunigte Zeit, nicht wahr? Was seht ihr, ist unsere Bedrängnis, die uns Gefahr bringt und die uns bedrängt, die uns Not macht. Seht ihr noch was? Internet? Verletzungen? Auch im Internet? Fernsehen? Beziehungslosigkeit? Gleichgültigkeit, ja? Egoismus? Ja, das Jagen nach Geld. Hier. Wie bitte? Keine Liebe. Wisst ihr, das sind ja wirklich ganz reale Bedrohungen. Nicht nur, ja, was bedroht es denn? Nicht unser Leib und Leben oft und doch irgendwie ganz konkret. Weil wie viele Menschen, wie viele Christen mit Depressionen so schwer beladen sind, dass sie an ein Lebensende denken und sich den Tod wünschen oder sich sogar das Leben nehmen. Wisst ihr, dass es das gibt? Das ist eine Bedrängnis in unserer Zeit. Wie entsteht die denn? Die entsteht eben dadurch, dass wir wirklich in einer Zeit leben, in der alles, was es fast gibt, durch den Alltag hindurch uns ablenkt, davon Gott bei uns wahrzunehmen und Gott zu sehen, zu hören und diese Verbindung zu ihm zu verlieren. So vieles lenkt uns ab. Wisst ihr, wie lange Gott gebraucht hat, mich dazu zu bringen, morgens nicht als erstes das Radio einzuschalten, wenn ich aufstehe? Und das habe ich gemacht. Ich bin aufgestanden, das mache ich mal das Radio an und höre erst mal Nachrichten und so. Und sage, Jesus, Matthias, weißt du, Jahre hat er gebraucht. Ich finde, das ist eine Gewohnheit, die hast du einfach so. Aber weißt du, was da passiert? Ich will doch zu dir reden. Kennt ihr das auch, dass ihr aufwacht und das Erste, was ihr habt, sind Sorgen, wie wieder dieser Tag funktionieren soll? Und sagte Matthias, lass mich doch rein. Darf ich nicht die Erste, ich will die Erstlingsgabe haben. Das Erste, was du denkst, das Erste, was du tust. Das soll doch mir gehören. Willst du es mir schenken? Und das musste ich richtig üben. das Radio auslassen, ja, und dass er sagt, ich freue mich, wenn du es auslässt. Und ich so, oh, ist aber, ah, ich bin noch so müde, ich werde gerne so ein bisschen dann irgendwie wach gedingst, also so Kaffee und alles, aber und das Radio, kennt ihr das, da ist was los, da ist dann, man ist irgendwie ein bisschen dann wieder im Leben und so, aber der sagt, aber die Verführung daran, die Verführung ist einfach, dass wir die Verbindung zum Herrn gar nicht, das fällt uns dann schwerer, die Stimme Gottes zu hören und dass er mir sagt, weißt du was, Matthias, ich habe heute was mit dir vor. Ihr braucht keine Stunde stille Zeit. Das ist übrigens auch eine Lüge. Ihr braucht keine Stunde Zeit in Gottes Gegenwart, um mit ihm verbunden zu bleiben. Er hat mir mal gesagt, ich brauche 2 Minuten, Matthias, aber die braucht's schon irgendwie. Setz dich mal hin und sag, hier bin ich. Gebrauche mich oder rede zu mir. Und diese 2 Minuten können die Welt ändern, dir einen Frieden geben, den könntest du nicht haben mit dem besten Therapeuten. 2 Minuten. Habt ihr die morgens? Und ich glaube eben, dass Gott uns so entgegenkommt, wenn er sagt, ich will dieser Anfechtung und dieser Bedrängung, unser Philippi, unser Marburg, unser Alltag, wir sind genauso bedrängt wie damals. Unsere Gemeinde braucht den gleichen Trost, die gleiche Erbauung, die gleiche Ermahnung. Ich ermahne euch liebevoll in Christus, durch Christus. Christus selbst ermahnt euch. Ihr Lieben, kommt zurück, werdet wach, erkennt, worum es geht. Es geht um Leben und Tod. Und wir sind berufen, alle von uns, dass wir da draußen die Menschen erreichen, erretten, die in Todesnöten sind. Und wir wissen es nicht, in unserer Stadt. Und wir wollen die ganze Stadt erreichen, das ganze Land erreichen und dass Gott uns gebraucht und diese Orgel spielt, oder? Ist doch ein herrliches Bild. Und ich freue mich auf den Tag, wo er wirklich sagt, so, jetzt habe ich alles verbunden, jetzt geht's los. Es gibt ein Losgehen, es gibt eine Erweckung, es gibt ein Wirken. Bevor der Herr kommt, wird ein Konzert kommen, wo alle Nichtchristen sagen, was ihr habt, das ist unfassbar, was ist das? Ich will auch Christ werden. Ich will einer von euch werden. Ich will diese Herrlichkeit Gottes in mein Herz haben. Und ich will leben. Wisst ihr, wir haben dieses Leben in uns. Und ja, meine Predigt neigt sich. Ich staune. Ja, so für die Predigt, das war alles. 3 Zeilen. Ich glaube, dass Jesus euch lieb hat und euch heute Morgen einlädt. Und ihr könnt gerne jetzt schon nach vorne kommen, das Musikteam so ein bisschen euch hier gemütlich machen. Was ich jetzt tun möchte, ist, dass wir haben jetzt hier noch, wir haben meistens Gottesdienste bis 12, das sind lange Gottesdienste, aber wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern